Hier ist Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Vor 4 Jahren hat Corona den Verein noch vor dem Abstieg in die dritte Liga bewahrt. Jetzt ist er aufgestiegen in die erste Handball-Bundesliga der Frauen. Also ein Handballmärchen im Bergischen Land. Wir freuen uns auf das Gespräch mit der Erfolgstrainerin des HSV Solingen-Gräfrath. Herzlich willkommen, Kerstin Reckentäler.
Ja, hallo, ich freue mich, da sein zu können.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's wirklich sehr gut. Im Moment bricht noch so ein bisschen was über uns ein und man hat es auch noch gar nicht so ganz realisiert, weil auch noch so viel drumherum ist. Aber mit jedem Tag, wo es ein bisschen ruhiger wird, fängt man dann doch an, sich einfach nur darüber zu freuen und das auch zu genießen.
Ein bisschen herunterzukommen. Erstmal noch nachträglich ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wirklich eine tolle, super Leistung, die ihr da vollbracht habt. Habt ihr das vorher irgendwie so als Ziel, als Saisonziel euch gesetzt?
Also man spricht natürlich vor der Saison oder am Ende der Vorbereitung über Saisonziele, aber ich tue mich immer schwer, so extrem Langzeitziele zu formulieren, weil es am Ende halt irgendwie doch immer anders kommt, als man denkt. Aber wir hatten tatsächlich eine Idee, einfach was zu basteln in Form einer Road, wo wir einfach jeden einzelnen Gegner draufgeschrieben haben. Und diese Road war halt immer in unserer Kabine aufgehangen. Und die hat uns dann schon immer wieder auch daran erinnert, dass am Ende vielleicht halt auch was ganz Großes stehen könnte, sodass man das schon visualisiert hatte, aber wir haben nicht unbedingt davon gesprochen, dass wir aufsteigen müssen oder wollen.
Ja, ich denke auch, dass während einer sehr, sehr langen Saison so viele Unwägbarkeiten dann auch noch greifen können, auf die man von vornherein gar keinen Einfluss hat. Ich sag mal, Verletzungen, das ist ja wahrscheinlich der größte Unsicherheitsfaktor, dass man davor verschont bleibt. Da habt ihr Glück gehabt?
Ja, also wir hatten am Anfang deswegen auch wirklich schon Probleme. Wir hatten nicht unbedingt große Verletzungen, aber wir hatten sehr viel Pech mit Neuzugängen, die den Weg dann eigentlich gar nicht zu uns gefunden haben. Wir hatten sehr früh erstmal Lisa Kunert, die dann eine Zeit lang gar keinen Handball gespielt hat, die uns natürlich auch so kaum recht hätte neue Impulse setzen sollen. Dann ist Sina Ehmann nach sehr kurzer Zeit aufgrund starken Heimwehs wieder zurück nach Göppingen. Wir hatten 1-2 kleinere Verletzungen am Anfang der Saison von Vanessa Brandt, dass wir irgendwie nicht so in Schwung gekommen sind wie vielleicht das Jahr davor und hatten am Anfang der Saison so Probleme, so ein bisschen Leichtigkeit zu finden und in so einen Flow reinzukommen. Da mussten wir uns wirklich sehr viel erarbeiten, aber das haben die Mädels wirklich total gut gemacht und durch diese Phase durchzukommen, hat uns dann später geholfen, als Team auch noch enger zusammenzurutschen.
Super, das können wir gleich noch ein bisschen aufbröseln. Ich möchte dir erstmal einen Einspieler vorspielen, der auch ganz herzlich gratuliert.
Also herzlichen Glückwunsch an meine Schwester zum Aufstieg. Sie ist natürlich 1,5 Stunden jünger als ich, darauf bestehe ich auch. Und wenn du deinen Podcast noch hast oder machst, dann frag sie mal von der Story Lady in Red. Und das soll sie dir mal erzählen. Aber lass dir gut gehen und liebe Grüße aus Kroatien.
Ja, da muss ich dir nicht sagen, wer das war. Da hat es ja auch, glaube ich, deutlich darauf hingewiesen. Glückwünsche von deinem Zwillingsbruder.
Ja, gerade ist er auch wieder im Urlaub. Der ist nämlich jetzt gerade in Thailand. Jetzt da war er in Kroatien. Der hat auf jeden Fall eine Menge Zeit, so wie es aussieht.
Ja, offensichtlich. Ja, jetzt hake ich da gleich mal nach. Der hat da auf was hingewiesen, wo ich dich nachfragen soll. Lady in Red.
Ja, das war so mehr oder weniger der erste Bericht, der damals mal über mich gemacht wurde. Ich habe in meinen Anfängen in der Jugend von Fallner bei den Jungs mitgespielt, weil es in Fallner keine Mädchenmannschaft gab. Und da war das Finale in der D-Jugend gegen Trier. Und das war sozusagen auch mein letztes Spiel bei den Jungs, weil ab der C-Jugend Mädchen Jungs halt auch nicht mehr zusammen spielen können. Und dann hatten wir rote Trikots und dieser Bericht, der Fernsehbericht wurde dann halt eben begleitet zu dem Lied von Christa Burke, Lady in Red. Und da haben sie dann eine ganz nette Geschichte draus gemacht, ja.
Ja, dann lass uns doch mal zu deinen Handballanfängen, du hast gerade da schon das Stichwort gegeben, da mal hingehen. Du hast zunächst in Trier gespielt, beziehungsweise in Trier deine ersten richtig großen Erfolge gehabt.
Ja, genau. Ich bin mit 16 damals zu den Miezen nach Trier gewechselt. Einfach aus dem Grund, dass bei mir in der Region, also Koblenz, wirklich gar nichts in der Nähe war, was ein bisschen höherklassig gespielt hat. Und die Trainer der Jugendnationalmannschaft auch gerne wollten, dass wir mit 16 schon auch höherklassig spielen. Und dann waren die Miezen sozusagen schon der nächste Verein. Es waren halt trotzdem 120 Kilometer entfernt, sodass wir in den ersten beiden Jahren bis zum Abi immer gependelt sind. Und dann bin ich nach Trier gezogen und sind wir 2000 ja auch in die Bundesliga aufgestiegen. Und das war wirklich eine schöne Zeit, sicherlich mit der Krönung 2003 der deutschen Meisterschaft.
Und dann kam auch irgendwie die Nationalmannschaft ganz kurz danach dazu.
Ja, das lief so ein bisschen parallel, muss ich sagen. Also das war natürlich schon mit 14, 15 so erste Lehrgänge bei der Jugendnationalmannschaft. Dann hat man da auch eine Europameisterschaft gespielt. Dann ging das irgendwann in die U21 mit EM und WM. Und das waren natürlich schon Erfahrungen, die man mitnimmt. Weil für das eigene Land zu spielen, ist halt immer was Besonderes. Und ich durfte halt auch sehr früh dann schon mal bei den A-Frauen reinschnuppern und da auch ein paar Länderspiele machen, was aber dann auch nicht so lange hielt, weil ich ja schon auch relativ früh meine Karriere dann aktiv beenden musste.
Mit 23 Jahren war das schon der Fall. Was ist denn da passiert?
Ja, ich habe schon relativ früh einen großen Knorpelschaden gehabt, hatte mit 16 schon das erste Mal ein bisschen Knieprobleme als junge Spielerin. Übersieht man vielleicht solche Dinge, weil man halt auch gerne trainieren möchte. Und man hat dann halt relativ schnell herausgestellt, dass da schon sehr viel Knorpel beschädigt war. Und dann musste ich mich 2003 nach relativ großen OP unterziehen. Und habe dann auch über ein Jahr pausieren müssen. Habe dann nochmal angefangen, aber der Knorpel, der transplantiert wurde, der hat dann einfach nicht gehalten. Der konnte also dem Leistungssport dann nicht standhalten. Und dann musste ich es nochmal machen und habe dann 2005 schweren Herzens sagen müssen, okay, das Knie ist halt für den Leistungssport so nicht mehr geeignet.
Stelle ich mir ganz, ganz brutal und grausam vor, wenn man als junge, erfolgreiche Spielerin eigentlich so den Zenit der Leistungsfähigkeit noch vor sich hat, den große Ziele vor sich hat, auch eine Karriere vor sich hat, die ja mehr als erfolgversprechend ist und dann zu dem Entschluss kommen muss, nee, geht einfach nicht mehr, oder? Wie hast du das verkraftet?
Ja, ich hatte schon eine schwierige Phase, weil zu dem Zeitpunkt waren natürlich auch so Leute wie Maren Baumbach, Anja Althaus, das waren sehr, sehr gute Freundinnen von mir. Und bei denen ging es zu dem Zeitpunkt dann Richtung Ausland, in Richtung wirklich große Karriere. Die konnten bei Olympischen Spielen mitmachen und das blieb mir dann tatsächlich so ein bisschen verwehrt. Und bin dann auch ein Jahr lang mehr oder weniger gar nicht in der Handballhalle gewesen, habe mich mehr aufs Studium konzentriert. Man muss doch die Erfahrung machen, dass ich jetzt irgendwie auch ein bisschen anders Geld verdienen muss, weil der Handball natürlich schon auch mir als junge Spielerin ein schönes Taschengeld gegeben hat zu Trierer Zeiten und musste dann die Prioritäten irgendwie anders verlagern und das war am Anfang sehr schwer und habe den Weg aber dann ja auch irgendwie dann die Halle gefunden, indem ich angefangen habe halt als Trainerin zu arbeiten.
Jetzt kommen wir zu deiner Zeit in Leverkusen. Wie hat's dich dahin verschlagen?
Ich habe, wie gesagt, ich habe in Saarbrücken studiert. Ich hatte Sport auf Diplom studiert und nach der Kniegeschichte war mir klar, was fange ich jetzt damit an? Und dann kann man irgendwie alles und nichts mitmachen. Ich wollte aber nicht auf Langzeit dann im Fitnessstudio oder Ähnliches arbeiten und habe dann, wie gesagt, in Trier schon angefangen, so erste Versuche als Trainerin zu machen in so einem Fördertraining. Habe gemerkt, oh, das macht mir doch sehr, sehr viel Spaß. Und habe dann gedacht, okay, dann kann ich ja vielleicht auch Lehrerin werden. Und habe ein zweites Fach dazu studiert. Und bin dann 2011, nachdem ich das Examen hatte, zum Referendariat nach Leverkusen. Ich hatte mit Renate Wolf und Jutta Ehrmann ein bisschen Kontakt aufgenommen. Die haben mir da ein bisschen geholfen. Habe einen Platz in Bergisch Gladbach an der Schule bekommen. Ja, und seitdem wohne ich in Leverkusen.
Ja, und die Leverkusen haben sich gefreut. Bei Leverkusen war ganz begeistert, nehme ich an. Denn da waren auch Erfolge, die sehr schnell von sich haben reden machen lassen, beziehungsweise dass das bekannt wurde. Guck mal, zweimal deutscher Meister mit der A-Jugend.
Bin 2013, 14 und 18 deutscher Meister geworden und habe natürlich von Beginn an in Leverkusen sehr, sehr gute Bedingungen vorgefunden, die es mir auch ermöglicht haben, in diesen Leistungsbereich reinzuschnuppern, auch als Trainerin weiterentwickeln. Habe parallel auch meine A-Lizenz 2016 gemacht und das hat mir natürlich schon sehr viel Input gegeben und Horizont erweitert, dass ich in Leverkusen, sage ich mal, so ein bisschen erwachsener als Trainerin geworden bin, definitiv.
Ja, da möchte ich dir jetzt auch einen Einspieler vorspielen von jemandem, der mit dir in der A-Jugend dann Kontakt hatte.
Ich habe eine kleine Anekdote mitgebracht aus unserer gemeinsamen A-Jugendzeit damals. Und zwar wurde ich da mal am Treffpunkt vergessen mit einer Teamkollegin. Und das war ein Auswärtsspiel in der Vorbereitung, ein Freundschaftsspiel. Und als wir am Treffpunkt ankamen, war irgendwie keiner mehr da. Und nachdem wir dann das Gelände abgesucht haben und aber keinen gefunden haben, haben wir dann in die Gruppe geschrieben und dann kam als Antwort nur ein O zurück. Und ja, mir wurde später berichtet, dass extra durchgezählt wurde und es wurde auch gefragt, ob denn alle da sind. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass ja zwei Spielerinnen fehlen. Und es ist natürlich alles gut ausgegangen. Wir wurden noch eingesammelt und sind alle heile angekommen. Und die Saison ist natürlich auch vieles besser gelaufen. Wir haben den deutschen Meistertitel mit der A-Jugend geholt. Und ich würde sagen, seitdem habe ich auch sehr viel gelernt. Und ich wollte mich einfach mal bedanken für das ganze Vertrauen über die letzten Jahre hinweg und auch für die vielen lustigen Geschichten, die wir zusammen erlebt haben und über die man doch jetzt immer noch auch lachen kann.
Ja, auch da wirst du wahrscheinlich wissen, wer das war.
Ja, das darf ich echt nichts Falsches sagen, aber es ist wahrscheinlich Merit.
Merit Müller, genau.
Ja, Merit Müller. Es konnte nur Annika Herrgarten oder Merit Müller sein, aber dadurch, dass Merit immer noch bei mir spielt,
Ja.
ja, ist passiert. Das war natürlich unangenehm irgendwie, dass wir gezählt haben und doch jemanden verloren
Ja.
hatten, aber ist ja nichts passiert zum Glück.
Alles gut gegangen, genau. Nach der A-Jugend kam dann die zweite Mannschaft in Leverkusen und auch damit warst du sehr erfolgreich.
Ja, da muss man auch ein bisschen relativieren, weil zweite Damen in der dritten Liga ist im Prinzip gleichbedeutend mit der A-Jugend-Bundesliga. Also das läuft wirklich parallel ab. Man spielt unter der Woche oder unter dem Jahr in der dritten Liga und hat dann diese Wochenenden A-Jugend-Bundesliga, sodass das beides wirklich ja mehr oder weniger parallel läuft als Ausbildungsmannschaft. Und das war auch immer sehr sinnvoll, dass man halt einfach schon im Erwachsenenbereich körperlich mehr gefordert wird und das Ganze dann in der A-Jugend halt umsetzen kann.
Aber immerhin war das ja auch mit einer sehr, sehr erfolgreichen Zeit mit dem Aufstieg. Und das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ein Aufstieg fällt einem ja auch nicht in den Schoß von alleine.
Ja, aber ich glaube, das war damals halt auch die Bedingung, dass wir mit der Mannschaft dann oder dass die zweite Damen praktisch dritte Liga spielt. Das nimmt man natürlich immer super gerne mit,
Ja.
aber so die richtigen Highlights verbucht man dann doch eher in dieser A-Jugend-Bundesliga, weil das Ziel, Final Four zu spielen, ist dann halt doch schon sehr groß.
Dann bist du als Co-Trainerin bei der ersten Damenmannschaft der Leverkusener Elfen aktiv gewesen, korrekt?
Ja, zumindest für 3 Wochen. Ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass mir die Rolle an der Seite des damaligen Haupttrainers halt einfach nicht so gut zu mir gepasst hat. Ich hatte halt mehr oder weniger wenig bis gar keine Kompetenzen oder Dinge, die ich tun konnte, durfte
Ja.
in der Halle. Ich verstehe halt unter Co-Trainer sein und so handhabe ich jetzt auch mit meinen Co-Trainern, dass ihnen halt konkrete Aufgaben übertragen werden. Zum Beispiel kann Inga Lenhoff bei mir, auch wenn wir die Halle splitten oder wenn wir im individuellen Bereich arbeiten, dann kann sie sich auf der Seite halt eben auch total frei entfalten. Und sie weiß genau, dass wenn sie da ist, dass sie eine Aufgabe hat. Und das war damals in Leverkusen nicht so. Und dann habe ich schnell für mich gemerkt, dass ich so nicht arbeiten möchte. Und wenn mein Bauchgefühl mir sagt, dass das ist nichts, dann bin ich auch relativ konsequent und habe das dann sehr schnell beendet, weil ich genau wusste, damit werde ich halt einfach nicht glücklich.
Und dann kam Solingen.
Genau, dann kam Solingen. Manchmal, das war nicht geplant und manchmal kommt es halt auch wirklich anders, als man denkt. Ich wollte ein bisschen länger Pause machen, weil durch Schule und Leistungssport natürlich auch einfach super wenig Zeit bleibt. Und dann kam irgendwann der Anruf von Friedhelm Kramer, dass in Solingen ja mehr oder weniger die Trainerstelle in der dritten Liga frei wird. Und dann haben wir uns getroffen, hatten ein gutes Gespräch. Ich wusste, dass da einige Spieler sind, die auch Zweitliga-Erfahrung haben. Und dann, ja, dann ging das alles ganz schnell. Dann habe ich die Mannschaft im Oktober übernommen.
Und dann kam schon 2019 der Aufstieg aus der dritten Liga mit Solingen.
Genau, also das war in dem Jahr, sind wir relativ, ja, doch relativ souverän am Ende auch da Meister geworden. Ich hatte natürlich auch gute Spielerinnen, die aus der zweiten Liga kamen, wie halt Fanny Münch, Mandy Reinhardt, die jetzt bis zuletzt gespielt hat. Vanessa Brandt war damals schon in der Mannschaft, Sissi Penz. Also da war schon ein gutes Potenzial vorhanden. Und das war natürlich toll, dass sofort funktioniert hat, weil ich war mir schon bewusst darüber, dass wenn ich eine Frauenmannschaft übernehme, ich dann auch vielleicht ein bisschen höher als dritte Liga möchte.
Mhm. Du hast Cissi Prinz, Franziska Penz genannt. Dann wollen wir mal hören, ob die uns auch ein bisschen was erzählen kann.
Ja, sie ist ein unglaublich ehrgeiziger Mensch. Kleiner Insider aus unserer Meisterschaftswoche. Wir starteten mit einem Tempotraining. Drei, vier Spielerinnen waren schon gefühlt gedanklich schon auf Mallorca. Aber nein, sie schafft es halt immer, uns zu motivieren. Das hat sie die ganze Saison gemacht. Wir haben jedes Training durchgezogen. Sie hat uns top eingestellt. Super Trainer. Ich bin jetzt von der dritten Liga in die erste Bundesliga mit ihr aufgestiegen. Und ja, was soll ich sagen? Ohne sie hätte ich das alles nicht erreicht. Sie hat alles aus uns herausgeholt, aus jedem Einzelnen von uns. Und wir sind sehr stolz. Ich bin sehr stolz. Und ja, danke für wunderbare 5 Jahre. Bleib so, wie du bist und scheuch die Mädels weiterhin durch die Halle.
Ja, das war natürlich dann schon ein Rückblick auf die ganz aktuelle Vergangenheit, die kürzeste Zeit jetzt nach eurem Aufstieg. Was sagst du dazu?
Ja, also wenn ich das von Cissi höre, dann wird man auch direkt wieder emotional. Also man muss schon sagen, man hat jetzt wirklich sehr aufreibende Wochen hinter sich, wo man dieses Ziel auf einmal ja doch sehr deutlich vor Augen hatte. Und da kann ich den Dank auch an die Mädels, die das mitgetragen haben, nur zurückgeben. Weil im Training ist es schon so, und das beschreibt Cissi ja auch ganz gut, dass ich halt immer recht intensiv trainiere, weil ich auch nicht anders kann. Also es gibt eigentlich keine Trainingseinheit, wo das Ganze so bei 70-80% stattfindet. Irgendwie das ist schwierig für mich, das kriege ich nicht so gut hin. Und da habe ich halt wirklich eine Mannschaft erwischt, die das extrem gut durchgezogen hat, die das bis zum Schluss auf so einem hohen Level gemacht haben. Und ja, da bin ich den Mädels auch echt zu Dank verpflichtet. Und das zeigt auch so ein bisschen das Verhältnis zwischen Trainer und Spielerteam. Da muss ich auch Inga und Steffi Rosenberg mit reinnehmen. Das hat halt einfach sehr, sehr gut gepasst.
Ich denke, das ist eine zwingende Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Einmal ein vernünftiges Vertrauen, ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Trainer, Trainerin und Team. Und zum anderen auch der Ehrgeiz, wirklich immer nur 100% zu geben. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man in so einem Hochleistungsbereich erfolgreich sein will, jedes Prozentpünktchen, was man nachlässt, kann einem dann schon, ja, gehörig die Ernte verhageln oder wie auch immer.
Ja, wie gesagt, ich probiere das auf jeden Fall bei den Mädels, dass sie wissen, warum wir das halt eben genau auf die Art und Weise getan haben. Und man muss halt auch immer wieder bedenken, manchmal kommen die halt wirklich nach einem 8-Stunden-Tag jeden Abend ins Training. Dass die das überhaupt so durchziehen, ist halt einfach, spricht für den Charakter dieser Mannschaft. Wir haben keine Profis. Wir verdienen alle nicht unser Hauptgeld mit dem Handball und haben es trotzdem geschafft, Meister in der zweiten Liga zu werden. Und das geht halt einfach nur, wenn du Spielerinnen hast, die halt einfach ja Bock immer noch auf Handball haben und die sich halt eben auch als Team verstehen. Und wie gesagt, da hatte ich Glück. Das hat dieses Jahr sehr gut gematcht und ja, da können die Mädels auch wirklich sehr stolz drauf sein.
Dabei, das habe ich ja in der Anmoderation schon gesagt, seid ihr vor 4 Jahren nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, dass eigentlich der Abstieg in die dritte Liga schon ja mit 9-35 Zählern fast schon sicher war. Aber dann kam Corona. Und dann gab es dann einen Corona-bedingten Saisonabbruch, der euch dann den Klassenerhalt gesichert hat.
Genau, also die Umstellung von dritte auf zweite Liga ist, wie jetzt auch von zweite auf erste Liga, ist halt einfach wirklich sehr, sehr hoch. Und ich habe eben gesagt, wir hatten Spielerinnen, die schon aus der zweiten Liga kamen, dann zurückgegangen sind in die dritte Liga. Und ich glaube, nicht alle wollten vielleicht auch diesen Schritt wieder zurück in die zweite Liga gehen. So, und wir haben halt auch gebraucht, um uns an dieses Niveau zu gewöhnen. Ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt nur Neuzugänge, die noch nicht aus dem Bundesliga-Bereich kamen. Und man braucht halt seine Zeit, um sich an das höhere Tempo, die höhere Geschwindigkeit, die Athletik einfach zu gewöhnen. Und dafür haben wir zu lange gebraucht. Ja, wir haben zu spät gepunktet. Wir waren auch 3-4 Mal knapp dran. Das lief alles nicht so gut für uns. Und ja, Corona hat uns in dem Fall gerettet. Wir waren auf einem guten Weg, aber es hätte sehr wahrscheinlich nicht gereicht, um die Klasse zu halten. Und für uns war es dann halt eben ein Glücksfall, dass es keinen Absteiger gab. Und dann konnten wir uns nochmal punktuell und sehr gezielt verstärken auf Positionen, wo ich wusste, ich kenne die Mädels und ich weiß, dass die das gut machen werden. Und dann hatte man schon ein Jahr zusammen und dann haben wir direkt Platz 5 erreicht. Das heißt, die Mädels haben sich einfach weiterentwickelt, die da waren, und wir haben uns gut verstärkt.
Schnell gelernt und schnell umgesetzt, optimal. Darauf die Saison, in der letzten Saison sogar schon Vierter. Ja, und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wie, allein du hast das zum Teil schon angedeutet, ein hervorragender Zusammenhalt, sehr gutes Mitziehen der Mannschaft, Umsetzen der Vorgaben. Trotzdem so ein Sprung an die Spitze, da muss es ja noch andere Gründe geben.
Also das war schon wirklich der Hauptgrund, das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wir waren noch nicht mal die Mannschaft, die irgendwie Spielerinnen hatte, die ganz oben in der Torschützenliste waren oder die irgendwie durch Halbprofis, Profis das Team schon irgendwie besser machen, sondern wir hatten halt wirklich, dieses Wort trifft halt trotzdem gut im Kollektiv, haben wir einfach am besten funktioniert. Und wir haben viele Spiele in Crunch-Time-Situationen gewonnen, wo wir eigentlich kräftemäßig schon sehr weit an der Grenze waren. Und wir haben es immer wieder geschafft, über kämpferische Leistungen ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube schon, dass das der Hauptfaktor war, dass diese Mannschaft halt tatsächlich ihr Herz auf der Platte gelassen hat.
Finde ich super. Das zeigt auch wieder, die Mannschaft ist alles.
In dem Fall war das auch so. Und das hat man jetzt auch am Ende in den letzten zwei Wochen so an dieser Emotionalität gesehen, dass man wusste, natürlich haben wir uns aufs Ende gefreut, weil die Saison war wirklich sehr, sehr lang. Auf der anderen Seite wusste man, mit jedem Training, mit jedem Spiel nähern wir uns dem Ende. Ende bedeutet Abschied. Und wir verabschieden halt Spielerinnen, die für diese Mannschaft sehr viel getan haben. Und das war in der letzten Woche, da sind dann doch einige Tränen geflossen, muss man sagen.
Ja, und da ist dann auch eine Spielerin, auf die du ganz, ganz großen Wert gelegt hast, auch zu Recht, deine, jetzt muss ich sagen, ehemalige Mannschaftsführerin.
Ja, Mandy ist einfach von der Persönlichkeit nicht zu ersetzen. Ich habe das auch schon ihr gesagt, ich habe das auch am Samstag in der Halle gesagt, Vorbild für jede junge Spielerin. Ganz, ganz besondere Spielerin, da bin ich sehr, sehr stolz, dass ich sie so lange doch begleiten durfte. Gibt's nicht so oft, dass jemand in jedem Training bei 100% ist, aber auch menschlich so korrekt. Also über Mandy kann ich wirklich nur positive Worte verlieren.
Dann hören wir mal, was sie selber sagt.
Mir fällt es gar nicht schwer, was Positives zur Keke oder über Keke zu sagen. Sie ist eine unglaublich ehrgeizige Trainerin. Sie fordert viel von der Mannschaft, aber sie fördert die auch sehr krass. Und ist das eine Spiel abgehakt, da wird eine Stunde später das Neue schon wieder geplant, analysiert und vorbereitet. Also sie ist da auf jeden Fall extrem fokussiert und sehr, sehr zielstrebig. Und jedes Training zu 100%, was dann auch immer unglaublich viel Spaß gemacht hat. Erzähl den Leuten doch mal von deiner schlimmsten Auswärtsfahrt mit dem HSV.
Tja. Die schlimmste Auswärtsfahrt mit dem HSV. Ja, Mandy Reinhardt hört auf. Das ist ein großer Verlust für euch.
Ja, definitiv. Wir haben auch wirklich lange probiert, sie zu überzeugen, dass sie weitermacht. Ich hatte ganz viele persönliche Gespräche mit ihr. Sie hat halt auch bis zum Schluss so viel Spaß am Handball gehabt. Aber sie sagt für sich selbst, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo man vielleicht auch mal andere Prioritäten setzt. Sie hat halt auch so viele Jahre lang ihren Körper für den Handballsport hingegeben, jegliche Freizeit geopfert. Sie ist jetzt 32 und die Handballpause, die gönnt ihr wirklich jeder von Herzen. Und wer weiß, vielleicht ist sie noch mal irgendwann bereit, neu einzusteigen. Aber diesen Zeitpunkt muss sie selbst festlegen. Die Entscheidung, die sie getroffen hat, akzeptieren wir wirklich alle und gönnen ihr das von Herzen.
Will sie denn ganz mit dem Handballsport aufhören oder einfach nur mal eine Pause einlegen?
Also ich glaube, das weiß nur sie selbst. Ich glaube, sie möchte jetzt einfach erstmal abwarten, wie fühlt sich das denn an, von der Arbeit zu kommen und nicht ins Training zu hetzen. Was bedeutet überhaupt ein freier Abend? Was bedeutet ein freies Wochenende? Weil davon gibt es halt wenige. Und vielleicht wird sie es auch vermissen. Dann weiß sie, dass unsere Tür immer offen steht. Aber vielleicht findet sie halt eben auch etwas Neues, was ihr Spaß macht. Und die Frage kann ich dir wirklich gar nicht beantworten. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass Mandy vielleicht den Weg zurück zum Handball noch findet.
Jetzt hat sie da was von der peinlichsten Auswärtsfahrt des HSV gesagt. Was war denn da los?
Ich weiß es nicht. Ich habe da auch gerade schon drüber überlegt. Ich weiß wirklich nicht, was sie meint. Hat sie eine spezielle Auswärtsfahrt im Blick?
Kann das was mit fehlendem Material, fehlenden Bällen, fehlendem Harz?
Ja, das war, da sind wir nach Leipzig gefahren. Und tatsächlich, wir haben ja Aufgaben in der Mannschaft verteilt. Und an dem Tag hat da, glaube ich, jeder seine Aufgabe vergessen, die er vergessen konnte. Wir hatten weder Musik, noch Bälle, noch Hart. Dass eine Spielerin, die im erweiterten Kader war, dann mit dem Auto hinterhergefahren ist, um uns die Bälle irgendwo mitten im Nirgendwo zu überreichen. Ja, Hartz hat uns dann Leipzig gütigerweise irgendwie gesponsert und Musik gab es halt nicht. So, und da wir so ein Ritual, wir sind alle so eine Ritualmannschaft und ne, wenn irgendwas den Ablauf stört, dann hat man direkt ein schlechtes Gefühl und natürlich war meine Laune auch entsprechend im Keller. Das haben die Mädels natürlich auch sehr schnell verstanden, dass man am besten mich dann nicht unbedingt noch weiter stresst oder nervt. Aber sie haben es dann in Leipzig umgesetzt. Wir haben in Leipzig gewonnen und von daher konnte ich auf dem Rückweg dann auch wieder ein bisschen mehr lächeln.
Und es ist alles gut gegangen. Die Punkte habt ihr auch mitgenommen.
Ja, genau, die Punkte haben wir mitgenommen. Manche würden behaupten, gerade deswegen haben wir die Punkte mitgenommen, weil wir hatten noch mal ein Stück mehr geben wollten. Ja.
Aber das heißt jetzt nicht, dass er das noch mal so praktiziert und damit Absicht irgendwas vergisst, um die Punkte sicher zu haben.
Nee, nicht stresst sowas halt auch immer direkt und schöner ist es, wenn wir alles dabei haben.
Super. Ein Abschied, der nicht so schön ist, aber es gibt noch einen weiteren Abschied. Ich zitiere mal einen Satz von dir. Ohne Osi mache ich das nicht.
Ja, Osi ist halt wirklich ein ganz besonderer Mensch für mich. Nicht nur aufgrund ihrer Tätigkeit als Co-Trainerin, sondern wir haben in den letzten 10 Jahren das ein oder andere miteinander erlebt. Sie ist halt wirklich jetzt 10 Jahre lang an meiner Seite und hat halt auch wirklich eine Freundschaft entwickelt. Wir reden ganz viel, wir telefonieren. Osi weiß eigentlich sehr gut, meine Stimmung einzuschätzen und kann halt auch perfekt darauf reagieren. Sie weiß genau, in welchem Moment ich vielleicht was benötige. Und das macht sie wirklich sehr, sehr besonders für mich. Und sie hat mir da sehr, sehr lange den Rücken freigehalten. Und ja, Osi wird definitiv sehr dolle fehlen, ja.
Also wir reden, um das zur Information zu sagen, wir reden von Stefanie Osenberg, die bisherige Co-Trainerin des HSV. Ja, der Nachschau und der Geschäftsführer vom HSV, der Stefan Bögel, hat also gesagt, wir verlieren die gute Seele der Mannschaft.
Ja, also es ist tatsächlich auch so, weil Osi auch, wenn es mal nicht so läuft, hat Osi halt auch immer einen Spruch auf den Lippen, der den Mädels halt doch wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Sie bringt halt die Kaffeemaschine zu den Auswärtsfahrten mit. Sie kümmert sich halt um die Dinge, um die sich halt sonst niemand kümmert. Und das sind manchmal die Kleinigkeiten, die aber am Ende des Tages doch ganz groß und wichtig sind. Und wie wir das kompensieren nächstes Jahr, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Aber da wird man, glaube ich, wenn die Kleinigkeiten nämlich nicht mehr da sind, dann wird man auch nochmal doppelt und dreifach merken, wie wichtig Osi eigentlich gewesen ist.
Das ist ja ganz häufig so. Die Wichtigkeit eines Menschen, einer Person, kann man erst dann richtig einschätzen, wenn er nicht mehr da ist. Das ist nun mal leider so.
Ja, aber Osi ist nicht aus der Welt. Die wird bestimmt, die ist halt, auch wenn sie eine Handballpause einlegt, die ist halt auch trotzdem nach wie vor mit dem Sport eng verbunden. Und sie wird sicherlich zu Spielen erscheinen. Und sie arbeitet in Solingen. Vielleicht kommt sie auch mal im Training vorbei. Osi und ich bleiben eh in Kontakt. Also ich glaube, wir werden Osi auf jeden Fall noch öfter zu Gesicht bekommen.
Dann kann man da nur die Daumen drücken, dass das genauso eintrifft. Ja, schauen wir mal kurz nach vorne. Vielleicht nochmal eine Stimme zu der abgelaufenen Saison. Auch jemand, den du mit Sicherheit sehr gut kennst.
Hallo Keke, Glückwunsch zum Aufstieg in die erste Bundesliga. Ich durfte ein kleiner Teil dieses Teams sein und bin mega stolz aufs Team und natürlich auch auf dich und auf deine Arbeit. Ich begleite dich ja schon ein bisschen länger. 2019 sind wir zusammen aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Da hast du schon ein Team geformt, welches sehr schlagkräftig war. Von Jahr zu Jahr hast du mehr am Team gearbeitet. Ich durfte ja jetzt einige Einheiten mitmachen und mich um die Torhüter kümmern. Und da habe ich gesehen, wie minutiös du das Training planst, mit welchem Elan die Mädels auch ins Training gehen und wie effektiv die ganze Sache im Nachhinein ist. Ich wünsche dir alles Gute für die neue Saison und ich hoffe, es wird eine schlagkräftige Truppe auf die Beine gestellt, die dann auch die Klasse hält. Liebe Grüße, Jörg.
Tja, wer das war, weißt du. Joachim Halbach, der Torwarttrainer.
Ja, genau. Also Jörg hatte schon selbst gesagt, er war schon da, als ich damals kam, war da der Torwarttrainer und ist ja dann auch, sag ich mal, so ein bisschen den Weg mehr nach Düsseldorf gegangen. Aber der Jörg ist halt auch jemand, der immer sehr gut informiert ist, auch in anderen Vereinen. Das heißt, ne, so der Kontakt zu Yuki war auch nie ganz weg. Und als dann Nathalie Hagel so Saisonbeginn oder relativ schnell nach Saisonbeginn dann doch feststellte, dass sie das mit dem Privatleben doch nicht so vereinbaren kann und die Fahrten nach Solingen zu aufwendig sind, haben wir dann wieder Kontakt mit Yuki aufgenommen und dabei auch sofort bereit zu helfen. War jetzt immer Dienstag sozusagen für die Torhüter verantwortlich und wird jetzt auch weitermachen und wahrscheinlich sogar ein zweites Mal da sein, damit wir die Torhüter natürlich auch bestmöglich versorgt haben.
Super. Ja, jetzt erste Liga. Ein riesengroßer Berg, eine tolle Herausforderung, spannend und interessant, wahrscheinlich ohne Ende. Wie handelt man das? Es gibt wahrscheinlich riesen viel Vorbereitungen zu treffen, Umstrukturierungen und. Wie passt das für euch?
Genau, also natürlich diese ganzen, wir brauchen einen Hallenboden, wir brauchen Leuchtreklame, wir müssen den ganzen oberen Bereich anders gestalten, es muss auch natürlich auch anders mit der Presse gearbeitet werden, es gibt Trainer-Spieler-Talk und solche Dinge. Gut, in erster Linie ist natürlich Stevo dafür verantwortlich, unser Geschäftsführer, der diese Arbeit halt eben macht. Für uns sportlich heißt es halt einfach, ja, dass uns dann nochmal eine ganz andere Nummer in der ersten Liga erwartet. Das wissen wir auch. Für mich beginnt natürlich jetzt, sage ich mal, diese gedankliche Planung auch und die Auseinandersetzungen damit, denn bisher sind wir immer so Schritt für Schritt gegangen. Wir wissen auch, dass wir im Kader vielleicht nochmal ein bisschen basteln müssen, was aber gar nicht so leicht ist. Also da kommt schon noch einiges an Arbeit auf zu, ja.
Auch auf dich persönlich, das ist ja eine Riesenumstellung. Du arbeitest als Lehrerin und jetzt kommt der Job als Bundesliga-Trainerin dazu. Wie koordiniert man das denn?
Ja, eigentlich gar nicht so viel anders, als es jetzt in der zweiten Liga gelaufen ist, denn wir trainieren jetzt auch schon 5-mal in der Halle plus 2 Krafteinheiten. Ich habe in der Schule nach wie vor nächstes Jahr ein Deputat von 75%. Ich gehe davon aus, dass ich einen Unterricht 2 Tag habe. Das ist schon eine Belastung, die sehr hoch ist. Vielleicht könnte man an anderer Stelle auch noch professioneller arbeiten und halt eben weiter in der Schule reduzieren. Das ist bei uns im HSV nicht möglich. Das wusste ich aber auch vorher, so dass ich halt weiter in die Schule muss. Traumvorstellung wäre sicherlich irgendwie eine halbe Stelle in der Schule zu haben mit 3 Tagen, um dann auch noch mehr Zeit zu investieren. Aber bisher schaffe ich das ganz gut. Ich bin zwar schon müde und erschöpft oft abends, aber ich bin eigentlich ganz gut geplant und ganz gut organisiert. Und deswegen habe ich so einen Tagesablauf gefunden, der alles unter einen Hut bekommt. Aber natürlich bin ich gespannt, wie das dann nächstes Jahr in der ersten Liga läuft. Aber von den Auswärtsfahrten und von dem Aufwand an sich in der Trainingswoche ist es gar nicht unbedingt mehr.
Ja, aber wie du schon richtig gesagt hast, das ist einmal die Trainingswoche, die Trainingseinheiten, die ja schon belastend genug sind, aber es kommen ja dann auch noch die Auswärtsfahrten dazu. Und das ist ja nicht alles um die Ecke, denn ihr fahrt ja im Grunde genommen durchs gesamte Bundesgebiet. Ne?
Genau, aber das haben wir jetzt auch schon gemacht. Mhm. Nun, wir haben sogar vom Standort her mit Leverkusen, Dortmund 2 sehr schöne Auswärtsfahrten. Blomberg ist gar nicht so weit weg, Oldenburg ist nicht so weit weg, die Mannschaften im Süden sind gut befahrbar. Also wenn ich jetzt von denke, dass wir in der zweiten Liga in Flensburg oben waren, dass wir unten in Regensburg waren, dass wir in Berlin gewesen sind, also und ja 4 Spiele mehr hatten, dann ist es ja vom Aufwand, vom Fahraufwand sogar fast besser für uns in der ersten Liga. Dass das halt einfach ganz anders wird, ist halt, wie gesagt, die Spielstärke. Wir werden uns erneut an Niederlagen gewöhnen müssen, was natürlich nach einem Aufstiegsjahr eine ganz neue Situation ist. Klar. Es ist von Beginn an harter Abstiegskampf und ich glaube, da müssen wir uns kopfmäßig auch definitiv noch ganz anders drauf einstellen und auch mit beschäftigen.
Wie ist das mit den Spielterminen in der ersten Liga? Spielt die erste Damenhandball-Bundesliga auch mal in der Woche?
Ja, kann natürlich passieren. Ne? Also wenn wir gerade gegen Teams spielen, die vielleicht international unterwegs sind, wie Bietigheim, wie Dortmund, wie Metzingen, Buxtehude, solche Mannschaften, dann kann das natürlich sein, dass auch mal was an dem Mittwoch liegt. Und spätestens dann, ja, gebe ich dir recht, bedeutet das wieder ein organisatorischer Aufwand für meine arbeitenden Mädels, für mich natürlich auch, für Inge als Co-Trainerin. Das muss man jetzt mal ein bisschen auf sich zukommen lassen. Einen Spielplan gibt es noch nicht. Aber das bedeutet halt schon auch nochmal mehr um den Handball drumherum zu stricken. Ja.
Und dann muss man natürlich auch noch abwarten, inwieweit der neue Medienpartner, Dün heißen die, glaube ich, die ja dann auch alles streamen wollen und werden hoffentlich inwieweit die Einfluss auf den Spielplan nehmen wollen oder können. Das ist natürlich auch noch so eine Frage, die noch nicht beantwortet ist, denke ich, oder?
Ja, obwohl damit, wie gesagt, das sind so kleine Themen, damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, muss ich sagen. Jetzt bin ich vielleicht nicht der erste Sprechpartner. Auch das wird sicherlich irgendwo über andere Ecken und Kanäle laufen. Letztlich nehmen wir den Spielplan so, wie er dann kommt. Bedeutet für uns auch, an Weihnachten und Neujahr spielen zu müssen. Das ist vielleicht auch nochmal anders als dieses Jahr, wo wir, sage ich mal, den Mädels auch mal 10 Tage rund um Weihnachten freigeben konnten. Das wird dieses Jahr wegfallen. Das ist sicherlich auch eine neue Erfahrung, halt durch die Tage hindurch trainieren zu müssen, dass man halt eben an Weihnachten ein Training ansetzt. Das wird nicht ausbleiben und es bedeutet halt einfach auch im Winter oder auch für mich als Lehrerin bedeutet es halt einfach keine Weihnachtsferien zu haben. So, und das ist sicherlich auch nochmal eine neue Situation, aber das mussten wir. Also wir mussten uns dem stellen, dass jeder, der jetzt nächstes Jahr in der Mannschaft ist, der sollte eigentlich wissen, auf was er sich einlässt. Und ich glaube trotzdem, dass das erstmal eine sehr schöne Erfahrung wird.
Die Belastung wird deutlich gesteigert werden in jeder Beziehung, aber man weiß wofür. Und das ist ja wirklich eine Möglichkeit, mal sich zu präsentieren, Erfolg zu feiern, den ihr da ja mit Fug und Recht erreicht habt, finde ich ganz toll. Aber was kommt denn am Ende raus? Oder anders gefragt, der HSV Sulingen-Gräfrath wird nach der Saison 2023/2024?
Ja, wie gesagt, ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, so Langzeitziele sind nicht so ganz mein Ding, aber ich glaube, wir sind realistisch genug und das wissen die Mädels auch und das haben wir auch am Beispiel Weidlingen dieses Jahr gesehen, dass es halt einfach extrem schwer ist für eine Mannschaft, die mit begrenzten Mitteln so einen Aufstieg realisiert hat, den man ja nicht unbedingt forciert hatte, dann oben auch zu bleiben. Ich glaube, man muss sich wirklich einfach von Spiel zu Spiel Ziele setzen. Es wird vielleicht auch 3-4 Mannschaften geben, wo wir mithalten können, wo wir an dem Tag dann 100% haben müssen, um vielleicht auch zu gewinnen, um zu punkten. Ja, es geht sicherlich darum, auch so Spiele wie gegen Bietigheim oder Dortmund zu genießen, denn solche Gegner hat man davor noch nicht gehabt mit Weltklasse-Spielern. Wir wissen aber auch, dass man vielleicht, wenn man eine Niederlagenserie hat, sich nicht alles gut anfühlt. So, das wissen wir aus der ersten Zweitligasaison und ich glaube, das ist dann die Aufgabe auch von mir oder von Inga, die Mädels darauf vorzubereiten und auch darauf vorzubereiten, wie gehen wir mit solchen Niederlagen um und wie können wir das schaffen, trotzdem das nächste Spiel wieder sehr positiv gestalten zu wollen. Und ich glaube, da wird sich schon eine Menge auch im Kopf abspielen, wie schaffen wir das, Niederlagen abzuhaken.
Ich denke, so wie du den Charakter deiner Mannschaft, deiner Mädels beschrieben hast, sollte das kleinste Problem sein. Wenn so ein toller Zusammenhalt da ist, wie du ihn genannt hast und beschrieben hast, der letztendlich auch ausschlaggebend war für den Aufstieg in die erste Liga, dann wird das auch in der ersten Liga dazu beitragen, dass die Nackenschläge, die zweifelsohne kommen werden, aber dann nicht so wehtun. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung dafür. Was gibst du denn als jungen Spielerin als Tipp, um ja nicht sofort in die Bundesliga zu kommen, aber um höherklassig zu spielen? Was müssen die mitbringen und was können die realisieren und sollten die umsetzen?
Ja, ich bin da schon öfter mal gefragt worden und ich habe ja auch wirklich junge Spielerinnen, wo ich immer wieder merke, da muss ich nochmal nachhaken. Denn zu sagen, ich spiele irgendwie Bundesliga und das auch wirklich zu leben, es sind halt manchmal schon 2 verschiedene Paar Schuhe. Und die Mädels müssen einfach lernen, dass ihr Leben halt wirklich darauf ausgerichtet sein muss, ihren Körper so zu behandeln, dass er Woche für Woche halt eben auch Höchstleistung bringen kann. Und auf der anderen Seite aber auch den Spaß am Handball nicht zu verlieren, weil das ist letztlich doch das, was einem am Ende des Tages immer wieder in die Halle bringt. Aber harte Arbeit, Fleiß, Disziplin sind natürlich schon so Faktoren, die einfach dazugehören. Die Mädels müssen lernen, dass es auch Verzicht bedeutet. Ja, und das ist schon wichtig. Aber meistens wird man halt auch für harte Arbeit irgendwann halt belohnt.
Belohnt, ja.
Wenn es dann am Ende des Jahres mit so einem Meistertitel halt eben ist.
Gute Worte. Wenn viele Jugendliche, die mit dem Gedanken spielen, sich mal ein bisschen sportlicher weiter zu betätigen, auch erfolgreich zu sein, wenn die diese Worte beherzigen, dann sind wir schon einen gehörigen Schritt weiter. Und was kannst du Trainern raten, um deren Mannschaften besser zu machen? Und das
finde ich echt.
Das würde ja wahrscheinlich dann auch bei ganz niedrigklassigen Vereinen vielleicht den einen oder anderen Tipp dann schon enthalten können.
Also erstmal glaube ich, von meiner, muss jeder so seine Trainerpersönlichkeit selbst finden, weil so wie ich bin, ist das halt auch ein bisschen speziell manchmal, muss ich auch sagen. Aber ich bin zumindest authentisch der Mannschaft gegenüber. Also die Mädels wissen schon, woran sie sind. Und die können schon ablesen, wie gerade so die Stimmung ist. Und da versuche ich schon auch, den Mädels das sehr ehrlich auch zu transportieren. So tendenziell, wenn man jetzt im Jugendbereich trainiert, dann kann ich immer nur sagen, bitte, liebe Trainer, versucht eure Mädels individuell besser zu machen, an Techniken zu arbeiten, im Wurf, im 1-gegen-1-Verhalten, aber auch in der Abwehrstärke. Ich glaube, wenn man daran arbeitet, dann kann man aus ganz, ganz vielen Spielern halt extrem viel rausholen. Und und letztlich ist Handball halt trotzdem immer auch ein Mannschaftssport, ne? Also versuchen wirklich auch ein Team mit Charakter zu formen, was dann halt auch irgendwie sich als Team versteht. Und wenn man das schafft, ich glaube, dann schafft man es auch, erfolgreich zu arbeiten.
Prima. Dann sind wir schon fast am Ende. Kerstin, aber du kennst, oder Keke, sage ich einfach mal. Wie kommt man an Keke?
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist in Leverkusen damals irgendwann mal entstanden, in dem ersten. Vielleicht muss ich mal Pia nachher noch fragen, ob sie daran beteiligt gewesen ist. Irgendwann kamen die Mädels und haben mich Keke genannt. Weiß ich von, ja, Kerstin, die ersten beiden Buchstaben, verdoppeln wir, keine Ahnung. Irgendwann ist es so entstanden und das bin ich halt auch echt nicht mehr losgeworden. Und inzwischen nennt mich fast niemand Kerstin. Also wenn ich das in Handballkreisen höre, finde ich das sogar eher sehr seltsam.
Gut, dann
also die meisten nennen mich wirklich Keke.
Dann habe ich schon von Beginn an einen Fehler gemacht, siehst du.
Sei dir verziehen.
Dann habe ich jetzt noch ein kleines Attentat auf dich vor. Du kennst dieses Entweder-Oder-Fragespiel. Ich nenne dir zwei Begriffe und du entscheidest dich bitte für einen, wenn nötig, so mit einem Halbsatz als Erklärung oder Begründung. WhatsApp oder telefonieren?
Oh, schon WhatsApp einfach. Ich muss am Tag so viel reden. Ich bin froh, wenn ich drum rumkomme.
Okay. Auszeit oder Timeout?
Nee, Auszeit. Würde ich sagen.
Okay.
Ja.
Trier oder Leverkusen?
Nee, schon Leverkusen. Das ist mein Heimatort jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, dann ist die nächste Frage dann eigentlich auch schon beantwortet. Solingen oder Leverkusen?
Ja, Solingen ist meine neue Handballheimat in den letzten 5 Jahren geworden. Da hat mein Herz jetzt schon echt sich dort gefunden.
Aufstieg in die zweite Liga oder deutscher Meister mit der A-Jugend?
Wow. Das ist schwer. Deutscher Meister A-Jugend war schon auch sehr besonders, aber Aufstieg in die erste Liga war vielleicht noch ein bisschen mehr besonders.
Erste Liga, ja klar, das sowieso. Jugend oder Senioren?
Wirklich sowohl als auch. Ich habe lange extrem viel Herz so an der Jugend gelassen, aber habe in den letzten 2-3 Jahren Gefallen gefunden im Erwachsenenbereich. Und im Moment würde ich auch sagen, will ich auch da bleiben.
Hund oder Katze?
Nee, definitiv. Hund, meine beiden kleinen Mäuse zu Hause, Frieda und Betty, darüber geht nichts.
Was sind das für Hunderassen?
Das sind 2 französische Bulldoggen.
Bier oder Wein?
Dann lieber Wein.
Laufen oder Wandern?
Wandern. Diese Wanderlust habe ich im letzten Jahr so ein bisschen für mich entdeckt und mache das inzwischen fast in jedem Urlaub.
Dann nenn uns doch mal bitte deine Traum-7 mit Spielerinnen vom Niederrhein.
Das muss man nochmal schneiden. Also was heißt mit Spielerinnen? Die, mit denen ich zusammen spiele?
Die irgendwie einen Bezug zum Handball am Niederrhein haben. Egal.
Kann ich auch meine Mädels nennen, ne?
Ja, klar.
Ja, Sissi Penz, Pia Adams, Melly Reinhardt, Vanessa Brandt, Merit Müller und Carina Sinell im Tor, Tashi Krückemeier.
Und alle die du nicht genannt hast und noch nennen wolltest, werden da Verständnis für haben, dass sie jetzt nicht aufgeführt worden sind.
Absolut, ich durfte nur 7 nennen, die anderen kommen direkt in Gange.
Ja, genau. Wen wünschst du dir als nächsten Gast für unseren Podcast? Wen könntest du dir gut vorstellen? Wir sind dafür Vorschläge. Die Osi.
Aber zu 100% die Osi, die wird euch auf jeden Fall sehr lustige Antworten geben. Das wird ein gutes Gespräch.
Super. Keke, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. War ein tolles Gespräch, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch ein bisschen.
Ja, total. Sehr gerne. Ja. Immer wieder.
Und alles, alles Gute und viel Erfolg, sprich vor allem den Klassenerhalt in der kommenden Saison. Und dir wünsche ich jetzt persönlich erstmal vielleicht ein bisschen runterkommen und den Erfolg genießen und vielleicht ein ganz klein bisschen mal zur Ruhe kommen. Ich stelle mir das wahnsinnig hektisch im Moment vor.
Dankeschön.
Alles, alles Gute.
Ja.
Danke. Tschüss.
Tschüss.